Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Business Turbos Podcast. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du dich als Dienstleister richtig gut positionierst und wie du vor allen Dingen durch ein paar Prozessänderungen dafür sorgst, dass du selten Zahlungen hinterherläufst und Reklamationsgespräche mit Kunden führen musst. Dazu möchte ich dir einfach eine Geschichte erzählen, die einfach aus meiner Sicht sehr gut illustriert, was heute jeden Tag in deutschen Unternehmen passiert. Und vielleicht findest du dich an der einen oder anderen Stelle auch wieder und findest durch das, was ich dir jetzt hier heute in dieser Folge alles mitgebe, Impulse, wie du solche Probleme in Zukunft so ein bisschen proaktiv vermeiden kannst. Weil häufig ist es ja so, du bist dann in der Defensive, Kunde ist eskaliert, Geld kommt nicht oder Kunde ist stinkig oder beides zusammen. Und dann ist es im Endeffekt so, dann fehlt logischerweise so ein bisschen der freie Kopf, um mal konstruktiv drüber nachzudenken. Dann ist häufig auch Ego involviert, dann will die eine Seite Recht haben und nicht nachgeben und die andere Seite ganz genauso. Und dann ist am Ende des Tages auch häufig selten was nach hinten raus dadurch verbessert worden. Und mit diesem Abstand zu irgendeinem aktuellen Ereignis möchte ich dir heute einladen, einfach mal dieser Geschichte zu folgen. Ich habe einen Dienstleister seit vielen, vielen Jahren, der mich wunderbar betreut. Ist ein richtig cooler Typ. Ich bin immer noch mit dem per Sie, obwohl er geringfügig jünger ist als ich. Irgendwie hat sich das nie so wirklich ergeben, aber tatsächlich ist ein super Typ und der hat technisch richtig was drauf. Mein Haus, in dem ich privat wohne, ist komplett durch. Elektrifiziert. Ich habe hier über 60 Netzwerkdosen. Man kann hier alles entsprechend irgendwo steuern. Ich kann hier überall ins Internet. Ich könnte Kühlschränke anschließen, die im Internet irgendwie Ware bestellen und. Das heißt, hier ist doch einiges in Technik reingeflossen. Ich habe hier mehrere Netzwerkschränke im Haus. Ich habe entsprechend Speichersysteme im Haus. Also hier ist eine ganze Menge auch an Strom, der jeden Tag sozusagen durch die Leitungen schießt. Im Einsatz, ich habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die jetzt nicht nur dafür da ist, sondern auch noch ein bisschen was anderes tut. Aber letztlich ist hier viel investiert worden und ich habe tatsächlich auch alles auf KNX umgestellt, sodass ich übers Handy auch Rollladen hoch runter machen kann und so weiter und so weiter. Das heißt, ich kann auch so Schaltungen machen, wenn ich zum Beispiel abends aus der Dusche komme und mache das Fenster im Badezimmer auf und es ist schon spät und die Rollladen waren schon unten, dann gehen die Rollladen automatisch hoch, weil das Fenster halt ein Signal gibt, hey, Rollladen hochfahren, sonst funktioniert das mit dem Lüften nicht und. Jetzt ist es eben so, diese Technik ist extrem komplex. Ich habe Spaß daran, freue mich über all diese Sachen, die ich da habe einbauen lassen und kaufe auch gefühlt immer wieder was Neues dazu, um das Ganze einfach noch ein bisschen aufs nächste Level zu bringen. Aber mich interessiert das heute nicht mehr so sehr, wie das Ganze programmiert wird. Ich habe einen Rechner, mit dem könnte man das alles machen und auch die Softwarelizenz, die dafür erforderlich ist, aber ich habe keinen Antrieb mehr, mich mit diesen ganzen Sachen auseinanderzusetzen. Früher, als ich eine Computerfirma hatte, hätte ich mich vielleicht ein bisschen damit beschäftigt. Heute denke ich, es ist viel sinnvoller, meine Zeit in andere Projekte zu investieren und hier in diesem Fall einfach auf Experten zurückzugreifen. Und durch Zufall habe ich vor vielen Jahren einen Experten gefunden, der erst nur vorbeigekommen ist, um irgendwie einen kleinen Fehler zu beheben, mit dem ich mich dann irgendwie angenähert habe und der dann plötzlich auch jede Menge coole Ideen hatte. Der kam dann zum Beispiel um die Ecke und sagte, hey, pass mal auf, du hast zwar so eine automatische Bewässerungsanlage im Garten, aber du hast ja auch einen Rasenmäherroboter. Und es macht doch eigentlich mehr Sinn, dass der Rasenmäherroboter automatisch ein Signal bekommt, dass er wieder in die Garage zurückfahren soll, wenn die Bewässerung gerade angegangen ist. Weil was willst du denn gleichzeitig den Rasen nass machen und den Rasenmäherroboter fahren lassen? Das ist doch unsinnig und das kann man doch alles optimieren. Und über solche Ideen hat er sich immer wieder ins Spiel gebracht und mir signalisiert, wenn du mit mir zusammenarbeitest, kann ich dir einfach ein paar coole Features an verschiedenen Stellen einbauen. Ich habe auch zum Beispiel, so eine Tür zur Garage. Mein Sohn will da immer irgendwelche Kartons rausholen, die fliegen dann überall im Haus oder im Garten rum, die sich nur öffnen lässt, wenn man an verschiedenen Stellen irgendwelche PIN-Codes eingibt, dann läuft das alles über Funk. Also relativ komplex und wie gesagt, ich will das immer nur alles haben, ich will das nicht mehr programmieren, ich will das nicht mehr bedienen und gar nichts, aber diese Person hat sich eben als Go-To-Person positioniert. Und das ist der erste Impuls, den ich mit dir heute teilen möchte. Du musst schauen, dass in einem bestimmten Themenbereich ein bestimmter Kundenkreis dich immer in der ersten Position sieht. Das heißt, wann immer ein Problem in irgendeinen bestimmten Fachbereich reinfällt, muss es beim Kunden so einen Automatismus geben, dass er sagt, da rufe ich mal ABC an und ABC sollte dann dein Name sein, der Name deiner Firma, wo dann einfach klar ist, dass wenn der Kunde sich in diesem Bereich externe Hilfe holen will, dass er zunächst mal bei dir anfragt, ob du das machen möchtest. Das ist natürlich einfach damit verbunden, dass du auf der einen Seite natürlich ein paar Kunden aufbaust. Das ist auf der anderen Seite damit verbunden, dass du dich da gut positionierst, dass du den Kunden wirklich klar machst, was kannst du denen alles helfen, wobei kannst du alles unterstützen. Und dann musst du natürlich auch schauen, dass du immer wieder, wenn der Kunde mit irgendwelchen Anliegen auf dich zukommt, irgendwie überzeugst, dass der auch wirklich nachhaltig denkt, okay, das ist auf jeden Fall der Bereich, den er richtig im Griff hat. Da kann er nicht einfach nur die Standardlösungen, da kann er nicht einfach nur das, was wir jeden Tag brauchen, sondern da ist er wahrscheinlich auch der erste Ansprechpartner für Sonderfälle, weil sonst könnte nämlich passieren, dass du nur so die Routinearbeit kriegst und die Spezialfälle bei jemand anders landen. Aber wenn du es schaffst, dich hier richtig gut zu positionieren, weil du immer wieder mit Lösungen überzeugst, hast du nach hinten raus einfach wahnsinnig viele Vertriebserfolge, für die du nicht viel tun musst und wo du tatsächlich dann auch relativ selten Diskussionen wegen Rechnungen haben dürftest und so weiter, weil die Kunden dann einfach wissen, sie wollen dich und sie wissen auch, das hat zwar ihren Preis, aber sie wissen halt auch, dass du ein Ergebnis lieferst und das ist schon mal viel wert. Das ist im ersten Schritt auch gar nicht so schwer zu realisieren, insbesondere wenn man sich mal selbstständig gemacht hat und anfangs ja voller Elan, voller Begeisterung und häufig auch mit hohem Fachwissen die ersten Kunden akquiriert. Aber es wird halt schwierig, diese Position zu halten, wenn dein Unternehmen wächst und du Mitarbeiter an Bord holst, die dann diese ausführenden Arbeiten für dich tätigen. Also gerade dann in dieser Wachstumsphase ist es ja häufig so, dass idealerweise die Unternehmerin und der Unternehmer sich einfach ein bisschen aus dem Tagesgeschäft zurückziehen und sich um andere Dinge kümmern und dann diese ausführenden Arbeiten, mit denen man ja anfangs die ersten Kunden nachhaltig begeistert hat und was ja dann letztlich auch dazu geführt hat, dass das Unternehmen wachsen konnte, nicht mehr macht. Aber der nächste Mitarbeiter, der jetzt beim Kunden vor Ort ist, der muss es ja schaffen, genauso einen guten Eindruck zu hinterlassen und letztlich das, was der Kunde sich an Gedanken schon im Hinblick auf die Firma gemacht hat, erlebbar weiterzumachen. Das kann ja nicht sein, dass es hieß, ah ja, früher als ABC das noch gemacht hat, da war es richtig cool, aber jetzt, wo der jetzt Mitarbeiter einsetzt, ist es irgendwie schlechter geworden. Das ist zwar anfangs normal, aber dem kann man entgegenwirken. Dafür gibt es verschiedene Mechanismen, da können wir gerne an anderer Stelle mal drüber sprechen. Wenn dich sowas interessiert, schick mir gerne mal irgendeine Rückmeldung, zum Beispiel über Instagram oder LinkedIn, dann kann ich da mal tiefer drauf eingehen. Aber an dieser Stelle will ich das nicht thematisieren, sondern an dieser Stelle möchte ich für das Thema Positionierung sensibilisieren. Tu was dafür, dass wann immer in deinem Fachbereich ein Problem beim Kunden auftaucht, entweder direkt bei ihm in seinem eigenen Verfügungsbereich oder auch bei einem Bekannten, dass der deinen Namen ins Spiel bringt, weil so bekommst du halt kontinuierlich Aufträge aus der Kundschaft und eben auch Weiterempfehlungen in neue Kreise, was letztlich dann natürlich auch sehr erfreulich ist. Der zweite Punkt ist aber auch folgender und zwar, du musst in diesem Zusammenhang eben auch nach hinten raus das Ganze ein bisschen strategisch durchdenken und auch hier muss man überlegen, in welcher Phase sich dein Unternehmen gerade befindet. Ganz zu Beginn ist es ja häufig so, dass du erstmal anfängst mit irgendeiner Idee und denkst, wenn ich das und das mache, dann lässt sich damit Geld verdienen und wenn ich das und das dem und dem Kundenkreis anbiete, dann führt das vielleicht auch zu kontinuierlicher Nachfrage und darüber kann man eine Firma aufbauen. Jetzt ist aber die Sache folgende, wenn du anfängst, dann sind das ja teilweise alles so Einzel- und Zufallsgeschäfte. Hier kommt eine Empfehlung rein, da triffst du mal jemanden einfach zufällig, hier triffst du vielleicht jemanden wieder, den du lange Zeit nicht mehr gesehen hast, man kommt so über das Gespräch dazu, was du jetzt heute beruflich machst und er sagt, oh ja, da habe ich auch was und schon sitzt du wieder da und dann hast du im Endeffekt natürlich jede Menge Nachfrage, aber leider wiederholen sich die einzelnen Cases nicht so oft. Das heißt, heute machst du A und morgen machst du B und übermorgen machst du C und dann machst du D und letztlich kriegst du vielleicht auch überall ein ganz gutes Ergebnis hin, aber du hast damit ein sehr, sehr breites Leistungsportfolio aufgemacht und das ist natürlich nach hinten raus dann auch schwer zu skalieren, weil skalieren bedeutet ja auch Mitarbeiter an Bord holen und das einfach mehrfach am Tag über mehrere Personen zum Beispiel auszuliefern. Aber wenn du ein sehr breites Portfolio hast, ist ja auch die Befähigung von neuen Mitarbeitern schwierig. Stell dir vor, du hast jetzt einfach eine Produktpalette von A bis H und da kommt ein neuer Mitarbeiter an Bord, der grundsätzlich von dem Fachthema Ahnung hat, aber jetzt die Spezialanwendungen, die du in deiner Firma verkaufst, noch nicht so richtig kann. Dann ist die Situation ja die, dass der jetzt überlegen muss, okay, wie kann ich A lernen, wie kann ich B lernen, wie kann ich C lernen, wie kann ich D lernen? Aber wir alle wissen ja, es gibt ja, um was zu lernen, mehrere Stufen. Die erste ist hören oder lesen. Das heißt, du siehst das oder liest das und guckst da einfach dir was ab. Dann hast du im Endeffekt die zweite Stufe, die ist halt im Endeffekt ja beobachten und so ein bisschen mitmachen. Und dann ist die dritte Stufe selber machen und die vierte Stufe ist dann halt alleine machen. Aber die vierte Stufe kannst du ja selten erreichen, wenn die vorherigen Stufen nicht konsequent vermittelt werden, weil du ja die Problematik hast, dass wenn du ein sehr breites Leistungsportfolio verkaufst, dann werden ja alle Individualthemen so selten nachgefragt, dass es einfach zu lange dauert, bis es zu einem Wiederholungsfall kommt. Das heißt, das Vertiefen von Kenntnissen ist für neue Mitarbeiter fast nicht möglich, weil in dem Moment, wo die sich das zweite Mal mit einem speziellen Thema beschäftigen, ist ja vielleicht schon wieder so viel Zeit vergangen, dass sie gar nicht mehr wissen, wie sie es beim ersten Mal gemacht haben, sodass du diese Lernerfahrung im Prinzip immer wieder neu aufbauen musst. Und dann hast du natürlich nach hinten raus auch ein qualitatives Problem, du hast ein Geschwindigkeitsproblem, du hast Schwierigkeiten, wenn du Pauschalpreise anbieten möchtest. Und von daher ist es eben wichtig, dass du zwar anfangs vielleicht viele Sachen testest, wenn du alleine bist, wenn dein Unternehmen aber schon eine ganze Zeit am Markt ist und schon die ersten Geschäfte regelmäßig gemacht werden und sich vielleicht auch bestimmte Teile aus deinem Leistungsportfolio häufiger verkaufen, dass du dann konsequent hingehst und das Leistungsportfolio eindampfst und einfach auf weniger Produkte zurückgreifst und weniger Leistungen anbietest, weil du dann da einfach die Frequenz, in der diese Leistungen erbracht werden, steigern kannst. Und dadurch ist es natürlich einfacher, die Kenntnisse im Unternehmen über mehrere Köpfe hinweg zu verankern, den Prozess immer weiter zu verbessern, die zu tätigenden Aufgaben vielleicht besser zu prognostizieren und damit das Zeitfenster besser abzuschätzen, wie lange es dauert, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wird. Und dann fällt es dir unterm Strich natürlich auch leichter, da hier ein Festpreisangebot zu machen, weil du ja irgendwann bei so einem hohen Wiederholungssatz auch genau weißt, was kommt jetzt als nächstes, und dann kannst du halt einen Festpreis dran machen, was du bei Individuallösungen eben nicht kannst. So, und jetzt ist aber Folgendes. Wenn der Kunde gerade zu Beginn oder auch später, wenn du nicht diszipliniert genug bist, eine sehr, sehr hohe Meinung von dir hat, dann passiert ja schnell Folgendes. Der Kunde hat irgendein Problem mit irgendwas, wo der Kunde von überzeugt ist, dass das in deinen Dienstleistungsbereich reinfällt. Und dann erwartet er auch, dass du dich darum kümmerst und du bist auch grundsätzlich bereit, das zu tun, weil das immer so der Gründerspirit war, der in dir ruhte. Aber letztlich ist es so, dass ja manchmal solche Engagements auch nicht zum gewünschten Ergebnis führen, weil es entweder einfach gar nicht geht, was du vorher nicht weißt, weil du es noch nie gemacht hast, oder weil du es nicht hinkriegst, weil du es halt vorher noch nie gemacht hast. Und genau hier möchte ich einfach jetzt so auf die Geschichte zurückkommen mit meinem, ich nenne es jetzt mal KNX-Techniker, der wirklich ein Genie in dem Bereich ist. Aber irgendwann war es halt so, meine Mama hat noch ein ziemlich analoges Haus. Da sind also alle Sachen noch von Hand zu steuern, bis auf Rollladen und so weiter. Aber die Rollladen werden über so eine zentrale Uhr gesteuert. Und Mama ist jetzt auch über 80, die kann das nicht mehr so genau sehen mit dieser Uhr. Und wenn dann jetzt so Winter kommt, dann ruft die halt regelmäßig an und sagt, Philipp, kannst du mal vorbeikommen? Kannst du mal die Rollladenzeiten anpassen? Weil die Rollladen fahren jetzt zu früh oder zu spät runter und ich hätte das gerne angepasst, sodass ich dann in regelmäßigen Abständen da bin, um dieses Zeitfenster immer wieder für 30 Minuten anzupassen. Das ist lästig, auch wenn Mama gar nicht so weit weg wohnt, aber es ist halt ärgerlich. Und ich habe schon die ganzen Uhren im Vorgarten und diese ganze Beetbeleuchtung und so weiter alles vollautomatisch realisiert. Das heißt, das kann man inzwischen alles vom Handy aus steuern, aber diese Rollladen halt noch nicht. Und jetzt war es eben so, dass ich dachte, da muss es doch eine Lösung geben. Habe ich also meinen KNX-Techniker da angerufen, habe gesagt, hören Sie mal, ich habe folgendes Thema. Meine Mutter hat gar nicht die gleichen Voraussetzungen wie ich, aber es muss doch irgendwie möglich sein, die bereits auf Funkinfrastruktur basierende Rollladensteuerung irgendwie noch über eine andere Einheit zu optimieren, sodass ich das im Idealfall vom Handy aus anpassen kann. Dann würde ich mir einfach eine App auf meinem Telefon installieren, dann kann ich das von extern vielleicht einfach zwischendurch anpassen, weil Mama das beizubringen ist ein ziemlich aussichtsloser Fall. Meine Mutter ist technisch nicht ganz so versiert. Und dann kann ich das eben schnell selber machen, aber ich weiß nicht, wie es geht, können Sie sich da mal Gedanken machen? Na, dann hat er gesagt, ja, okay, ich mache mir mal Gedanken. Und dann hat er mir zwei Lösungsvorschläge gemacht. Der eine Lösungsvorschlag war ein bisschen günstiger als der andere, der günstigere war auch weniger komplex und der günstigere war auch nicht ausbaufähig. Und ich habe mich dann trotzdem für den günstigeren entschieden, weil ich gesagt habe, diese ganzen Zusatzfeatures, die die teurere Lösung mitbringt, die brauche ich überhaupt gar nicht. Und habe ich gesagt, bestellen Sie das alles, kommen Sie vorbei, richten Sie das ein. Ja, und dann kam der halt vorbei, wir haben uns da im Haus von meiner Mutter getroffen. Der hat sich da ungefähr anderthalb Stunden mit der ganzen Technik beschäftigt, zwischendurch auch ein bisschen rumtelefoniert, ich habe parallel irgendwas anderes gearbeitet und dann so nach anderthalb Stunden sagte er zu mir, Herr Semmeroth, ich muss da leider sagen, ich kriege das hier nicht hin, weil die Rollladensteuerung, die hier bereits verbaut ist, ist einfach zu alt. Die ist mit der neuen Steuerung, die wir jetzt hier brauchen, nicht mehr kompatibel. Ich habe gerade mit den verschiedenen Herstellern telefoniert und so weiter und da können wir jetzt nichts mehr machen. Und jetzt ist es ja so, dass ich im Endeffekt die Arbeitszeit nicht nutzen kann, weil ja kein Gegenwert entstanden ist, das Material nicht gebrauchen kann, weil was soll ich damit? und der Techniker ja trotzdem die ganze Recherchearbeit geleistet hat und natürlich auch vor Ort gearbeitet hat und auch Material ausgepackt hat, was er jetzt vielleicht auch nicht so ohne weiteres zurückgeben kann, weil das Material als solches ist ja nicht kaputt, sondern das Material ist ja im Prinzip einfach in Ordnung. Es passt nur für den Anwendungsfall nicht, was der Profi, der das regelmäßig macht, vielleicht im Vorfeld gewusst hätte, aber derjenige, der sich die Sachen einfach nur aus Katalogen zusammenbestellt hat, eben nicht wissen konnte. Und das ist genau die Situation, die da draußen für viele Dienstleister immer wieder zu Problemen führt. Deshalb, an diesem Beispiel möchte ich dir einfach erklären, wie ich dir raten würde, sowas zu bearbeiten. Also, was du an der Geschichte erkennst, ist Folgendes. Dieser Kollege, ich nenne ihn KNX-Experte, hat es geschafft, sich in meinem Kopf so hervorragend zu positionieren, dass ich den einfach generell für alle solche Sachen beauftrage. Nicht nur in meinem eigenen Haus, sondern jetzt eben auch für so ein Projekt bei Mama. Dann war es aber so, dass ich gesagt habe, pass mal auf, sag mir einfach, was du brauchst und ich will auch mit dir gar nicht diskutieren. Ich habe nicht mit dem darüber diskutiert, was die Steuerung kostet. Er hat mir zwei Optionen vorgeschlagen und ich habe aufgrund des Funktionsumfangs die günstigere gewählt. Aber ich habe ja auch nicht geguckt, ob ich die günstigere noch woanders noch günstiger bekomme, sondern habe einfach gesagt, gut, wenn ich die zwei Optionen habe, nehme ich die günstigere. Dann habe ich gesagt, gut, und wir wussten ja beide auch nicht genau, wie es dann weitergeht. Das war uns ja auch im Vorfeld allen klar. Aber der Dienstleister hat jetzt aus meiner Sicht folgenden Fehler gemacht. Er hätte jetzt sagen müssen, Herr Semmelroth, ich habe ja jetzt in dem Haus von Ihrer Mutter noch nie gearbeitet und auch diese Wunschkonfiguration, die Sie mich hier gerade bitten zu realisieren, habe ich so in der Form noch nie realisiert. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass das technisch machbar sein müsste, wenn man die und die Hardware-Komponenten bestellt, die und die Dienstleistungen erbringt, um das Ganze zu konfigurieren und das so und so dann miteinander verknüpft. Aber ich kann Ihnen das im Vorfeld natürlich nicht verbindlich zusagen, weil ich auch nur die Kataloge gesehen habe, die Webseite gesehen habe, die Produktbeschreibung kenne, aber diesen Fall, so wie Sie den hier gerne haben wollen, in der Konstellation tatsächlich noch nie realisiert habe. Und das ist jetzt zwar im ersten Moment so, dass du denkst, ja, aber das kann man doch einem Kunden nicht sagen, aber ich glaube, du kannst es einem Kunden ganz genauso sagen, weil der Kunde müsste im Normalfall sagen, ja, das verstehe ich, natürlich ist das für mich nachvollziehbar und dann ist auch sozusagen eine bessere Ausgangssituation geschaffen, um die nächste Sache zu kommunizieren, nämlich, Herr Kunde, ich kann diesen Auftrag gerne annehmen, weil ich einfach glaube, dass ich über die technischen Fähigkeiten verfüge, wenn es machbar ist, eine Lösung zu finden, aber ich kann dafür nicht gerade stehen. Und deshalb brauche ich von Ihnen jetzt, und das ist das, worauf es ankommt, deshalb brauche ich von Ihnen jetzt eine Aussage, losgelöst davon, ob ich das gewünschte Ergebnis erreiche oder nicht. Wie viel Arbeitszeit sind Sie bereit, auf jeden Fall zu bezahlen? Und wenn der Kunde jetzt hingeht und sagt, naja gut, wie lange werden Sie denn da brauchen? Und der Dienstleister sagt dann zum Beispiel, ja, also 3 Stunden, dann müssten wir Klarheit haben. Dann kann der Kunde ja sagen, ja oder nein. Es könnte auch sein, dass der Kunde sagt, ja, ich will da überhaupt gar nichts für bezahlen, das ist mir viel zu experimentell. Wenn es nachher nicht klappt, habe ich ja auch nichts gewonnen, also da möchte ich dann gar keine Kosten haben. Dann ist halt der richtige Zeitpunkt, wo der Dienstleister einfach sagt, ja, dann lassen Sie uns damit gar nicht starten, weil ich kann Ihnen das zum jetzigen Zeitpunkt nicht garantieren. In der Regel ist es aber so, dass Kunden einfach irgendwelche verrückten Wünsche äußern und die sind sich gar nicht darüber im Klaren, dass der verrückt ist und vielleicht total komplex und eine ganze Menge Risikofaktoren beinhaltet. Aber der Dienstleister versäumt meiner Meinung nach häufig, den Kunden, bevor er anfängt, mal darauf hinzuweisen, dass er in jedem Fall eine Rechnung stellen wird, einfach nur dafür, dass er sich mit der Thematik beschäftigt. Und zwar losgelöst davon, ob ein Ergebnis wie gewünscht erreicht wird oder nicht. Natürlich ist das von Vorteil, wenn das Ergebnis erreicht wird. Natürlich ist das anzustreben und natürlich ist das auch das, wovon alle Seiten grundsätzlich überzeugt sein sollten, um diesen Auftrag überhaupt anzunehmen. Aber es ist halt nicht immer möglich. Das Gleiche hatte ich früher, wenn ich am Computer bei Kunden irgendwas repariert habe und die hatten so eine Art Wackelkontakt. Die haben gesagt, ja, wenn ich den Computer anmache, kommt manchmal eine Fehlermeldung und manchmal nicht. Da habe ich gesagt, gut, wenn die nicht jedes Mal kommt, kann es ja sein, dass wenn ich da sitze, dass ich diese Fehlermeldung gar nicht sehe und wenn ich die nicht sehe, kann ich natürlich auch keine zuverlässige Lösung finden. Ich kann mich gerne mal damit beschäftigen, aber ich kann natürlich auch nicht verhindern, dass ich mich da eventuell eine ganze Zeit lang mit befasse und gar kein gewünschtes Ergebnis erreiche, sodass der Fehler weiterhin besteht, ich den aber noch nie gesehen habe, weil dieser Fehler halt in der Zeit, wo ich da dran war, nicht aufgetreten ist. Deshalb, Herr Kunde, wie viel Zeit sind Sie bereit zu bezahlen, losgelöst davon, ob ich das gewünschte Ergebnis erreiche. Und dann ist es so, dass die Kunden sehr schnell sagen, ja, ja, fangen Sie halt mal an und so weiter, das wird schon. Aber so kannst du dich da nicht drauf verlassen, weil hinterher, wenn du dann meinetwegen 2-3 Stunden auch mit vollem Einsatz und vielleicht sogar unter ein bisschen schwitzen, weil du dich richtig reingehängt hast und das alles ein bisschen stressig war, engagiert hast und investiert hast, kann es sein, dass der Kunde hinterher gar nichts bezahlen will, weil er sagt, ja, klappt ja nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass du nicht nur dieses Gespräch im Vorfeld führst und zwar ganz klar mit dem Hinweis, losgelöst davon, dass ich ein Ergebnis vielleicht gar nicht erreiche, sondern dass du dann auch eine schriftliche Vereinbarung mit dem Kunden triffst, wo der Kunde ganz kurz dieses von ihm jetzt für das Ausprobieren autorisierte Zeitfenster freigibt. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Prozess, wenn du Mitarbeiter hast, weil Mitarbeiter fühlen sich ja häufig noch mehr unter Druck gesetzt und noch mehr in dieser Zwangssituation. Der Kunde wünscht irgendwas, die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, dann fangen sie einfach mal an. So nach dem Motto, hey, wo sie gerade da sind, können sie sich das hier mal angucken, und der Mitarbeiter denkt sich, ja, habe ich noch nie gemacht, aber der Kunde will das ja. Dann wird da eine Stunde oder zwei investiert, dann sagt der Mitarbeiter, ja, guck, ich habe keinen Problem gefunden oder ich kriege es nicht gelöst oder sorry, aber der Fehler ist immer noch da. Und dann sagt der Kunde, naja gut, Sie sollten ja auch erstmal nur gucken, wenn Sie es nicht hinkriegen, ist kein Problem, dann suche ich mir halt einen anderen. Aber selten ist ein Kunde ja dann bereit, für diese eingesetzte Zeit auch zu bezahlen. Ich habe den Dienstleister, als er mit mir dann nach 1,5 Stunden da bei Mama zu dem Ergebnis gekommen ist, er kann das nicht lösen und so weiter, bezahlt. Er hatte zwar irgendwie signalisiert, ja gut, also das können wir jetzt hier nicht machen und ich werde Ihnen natürlich jetzt auch keine Rechnung stellen und so weiter. Und dann gucke ich ihn an und sage, naja, also die Zeit bezahle ich Ihnen schon. Aber das war eben für mich der Impuls, hier diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil das ist ja der Ausnahmefall. Wie viele Kunden sind denn wirklich so großzügig von sich aus zu sagen, okay, ich sehe zwar, es hat überhaupt nichts gebracht, ich habe jetzt hier auch noch 1,5 Stunden meiner Lebenszeit verballert, ich habe hier Zeit abgehockt, obwohl ich im Büro oder woanders vielleicht viel wirtschaftlicher hätte aktiv sein können, und ich merke, ja, es klappt jetzt nicht, aber ich zahle jetzt trotzdem, das macht ja ein Kunde von sich aus nicht. Aber weil das eben nicht normal ist, brauchst du ja einfach nur einen Prozess, denn die Anfragen kommen ja trotzdem. Ich hatte ja früher in meiner Computerfirma auch immer diesen Fall, dass Kunden dann zu mir gekommen sind und haben gesagt, Herr Semmold, ich habe hier ein Problem mit der Frankiermaschine, ich habe hier ein Problem mit der Alarmanlage, ich habe hier ein Problem mit der Telefonanlage, ich habe hier ein Problem mit dem Kopierer, ich habe hier ein Problem mit der Türschließanlage oder dieser Videokamera an der Tür, weil der Kunde irgendwann einfach dachte, alles, was einen Stecker hat und irgendwie auf den Computer hinweist, wird der Semmelroth schon bedienen können. Und da musste ich dann natürlich auch Erfahrungen sammeln. Und da ist wirklich die Quintessenz. Du brauchst ein schriftliches Formular, das nennt sich einfach Aufträge mit unklarem Ausgang. Da schreibst du oben als Betreff drauf. Und dann schreibst du einfach, hiermit informiere ich Herrn so und so über die Tatsache, dass ich mit der beauftragten Dienstleistung eventuell das gewünschte Ergebnis nicht zuverlässig erreichen kann. Gemäß Absprache bin ich allerdings bereit, mich der Herausforderung zu stellen, und losgelöst vom Eintreten und Erreichen des gewünschten Ergebnisses erklärt sich Herr ABC an dieser Stelle damit einverstanden, ein Zeitfenster von x Stunden zu autorisieren, in der ich versuchen darf, dieses Thema zu lösen. Wenn du das ein bisschen schick ausformulierst, ich hatte da ein richtiges Formular in der Firma, dann ist es halt einfach so, dann hast du auch ein Formular, was du deinen Mitarbeitern an die Hand geben kannst, und dann ergibt sich folgender Sachverhalt. Der Mitarbeiter, der ja häufig gar nicht so rhetorisch geschickt ist und auch nicht weiß, wie er auf so eine Kundenanfrage, wie ich sie eben geschildert habe, reagieren soll, der kann dann einfach sagen und sich auf eine höhere Instanz berufen, Herr Kunde, ich kann mir das sehr gerne angucken, das ist jetzt nicht mein Kerngebiet. Das ist jetzt nicht so, als wenn ich das jeden Tag mache, und deshalb müsste ich Sie bitten, da habe ich eine klare Vorgabe von der Geschäftsleitung, dass Sie mir ganz kurz einfach bestätigen, wie viel Zeit ich investieren darf, bevor ich den Auftrag abbrechen soll. Ich schlage vor, dass ich eine Stunde oder zwei mich damit beschäftigen soll, kann aber auch nicht ausschließen, dass wir nach 2 Stunden feststellen, wir haben kein Ergebnis erreicht. Und deshalb, wenn Sie möchten, dass ich mich darum kümmere, brauche ich einfach nur hier, und dann nimmt er dieses Formular raus, trägt den Kundennamen da ein, trägt das Zeitfenster von 2 Stunden ein, hier eine Unterschrift. Der ganz große Vorteil ist, in dem Moment, wo der Kunde dieses Dokument unterschreibt, nimmt er bewusst wahr, dass das wirklich besprochen wurde, und wird hinterher keine Diskussion auslösen, wenn die Rechnung kommt. Und das kann ich dir garantieren. Das hat also bei uns alle Probleme gelöst. Weil wenn du das so auf Zuruf machst, dann weißt du nicht, hat der Kunde richtig zugehört? Dann weißt du nicht, hat der Mitarbeiter das wirklich ausdrücklich betont? Dann weißt du nicht, war beiden klar, dass 2 Stunden bei deinem Stundenlohn auch eine Menge Geld sind und vielleicht 2 Stunden auch ein bisschen zu großzügig kalkuliert ist? Sondern es steht da für beide Seiten, und du kannst das ja dann auch im Notfall, wenn ein Kunde doch sich nochmal aufregen würde, wenn eine Rechnung kommt, einfach nochmal rüberschicken und sagen, Herr Kunde, ich war ja nicht dabei, aber hier in dem Dokument steht ja, dass Sie sich bereit erklärt hatten, unter den ganz klar angesprochenen Rahmenbedingungen diesen Auftrag trotzdem zu erteilen. Und deshalb, Also, Punkt 1 aus dieser Folge als Learning für dich. Du musst es schaffen, dass du dich so positionierst, dass dein Kunde, der mit dir jetzt schon eine Beziehung hat, jederzeit, wenn es irgendeinen Auftrag in deinem Fachbereich gibt, erstmal dich kontaktiert. Ob du das dann machst oder nicht, hängt aus meiner Sicht ein bisschen damit zusammen, wie hoch dein Professionalisierungsgrad schon ist. Wenn du ganz am Anfang stehst, wirst du naturgemäß mehr Aufträge annehmen als später. Zu einem späteren Zeitpunkt wirst du einen Teil der Aufträge, die du inhaltlich zwar erfüllen könntest, aber vielleicht nicht genug Leute da hast oder nur wenig Leute, die das machen können oder es eventuell sogar selber machen müsstest, weil es so selten vorkommt, dass keiner kann, eher ablehnen, weil es halt einfach wirtschaftlicher wäre, die Zeit an anderer Stelle zu investieren. Und der dritte Punkt wäre, wenn du an den Punkt kommst, dass du einen Auftrag übernimmst, wo das Ergebnis unklar ist, dann müsstest du einfach eine schriftliche Vereinbarung treffen, egal ob du jetzt Chef bist und beim Kunden vor Ort oder Mitarbeiter. Sorg dafür, dass das Dokument unterschrieben ist, dann hast du weniger Theater. Und in dem Zusammenhang, denk bitte auch nochmal einfach darüber nach, wie dein Dienstleistungsportfolio aktuell aufgestellt ist. Du musst dir einfach immer wieder vor Augen führen, es macht keinen Sinn, ganz, ganz viele Leistungen für lauter Einzelfälle anzubieten. Es macht viel mehr Sinn, das Sortiment einfach zu reduzieren und damit den Umschlagswert pro Artikel oder pro Leistung zu erhöhen. Das ist im Endeffekt auch das gleiche Konzept, was die ganzen Discounter alle verfolgen. Wenn du zum Beispiel irgendwo hingehst heute zu Aldi, zu Lidl oder wie die alle heißen, dann ist es so, ja, die haben heute mehr Artikel als zu der Zeit, wo ich Kind war, weil als ich Kind war, wurden die Sachen zum Beispiel beim Aldi noch auf Palette in den Laden gestellt. Heute ist es ja schon so, dass das schon irgendwie eher richtig hochwertigen Supermarktcharakter hat, was Aldi und Lidl und so weiter da aufgebaut haben. Trotzdem ist es halt so, die haben jetzt, wenn du zum Beispiel in die Getränkeabteilung gehst, die haben da nicht einfach 40 verschiedene Energy Drinks. Die haben da ein paar wenige für die Fraktion Red Bull und Monster und diese King Kong oder was, diese Hausmarke. Und dann war's das. Wenn du irgendwas anderes haben möchtest, dann gibt's das da halt nicht. Dafür erhöhen die aber die Frequenz, in der sie neue Red Bulls brauchen, weil sie die alten alle abverkauft haben, die Monsters und so weiter. Und deshalb steigt einfach deren Rentabilität pro Artikel. Wenn du ganz, ganz viele Artikel hast, geh mal in eine Tankstelle, irgendwo an einer Autobahnraststätte, die so Kühlregale hat, die so 6 oder 8 oder 12 Kühlschränke nebeneinander gelangen ist, oder geh mal in so einen Spirituosenladen. Die haben zwar eine größere Auswahl, aber jeder einzelne Artikel wird nur selten verkauft. Das heißt, die haben auch viele Ladenhüter da drin. Das heißt, im ersten Schritt ist das zwar toll, dass du weißt, ich habe da die hohe Chance, alles, was ich aktuell suche, zu kriegen. Aber auf der Anbieterseite, und ich mache ja mit meinem Podcast im Prinzip eher, und das will ja eher die Anbieterseite, die Unternehmerseite unterstützen, macht das keinen Sinn. Du musst halt einfach schauen, dass du dein Angebot so hast, dass du das margenstark wiederverkauft kriegst. Und deshalb sind Ladenhüter, die alle nur Kapital binden und so, alle Mist. Du musst das reduzieren. Es ist ja zum Beispiel so, dass ich heute immer mal wieder Anfragen kriege von Leuten, die sagen, Semmelroth, du kannst ja ziemlich souverän auch vorne präsentieren, ob du jetzt einen Vortrag hältst, ein Seminar machst oder sowas, kannst du nicht auch mal so einen Rhetorik-Workshop machen? Ja, könnte ich, mache ich aber nicht, weil ich da einfach zu wenig Durchsatz mit generieren würde und auch vielleicht Leute treffen würde, wo ich einfach so viel Arbeit mit habe, dass ich dann denke, boah, nee, komm, das sollen lieber mal andere machen, gerade die Grundlagenarbeit und so weiter, weil ich glaube, da braucht man auch dann Leute mit mehr Geduld. Aber das ist einfach nur ein konkretes Beispiel dafür, dass auch ich deutlich mehr Leistungen anbieten könnte, als ich aktiv vermarkte, weil ich einfach sage, das bringt mich nicht weiter. Ja, du würdest da irgendwo vielleicht nochmal eine Rechnung schreiben können, aber es nimmt dir natürlich auch Zeit weg, um beispielsweise die Prozesse zu optimieren, dass die anderen Sachen häufiger verkauft werden. Deshalb, positionier dich so, dass jeder an dich denkt, wenn irgendwas in deinem Bereich ist. Zweitens, sei vorsichtig, wenn dann irgendwelche Aufträge aus einem Einmal-Impuls heraus resultieren, bevor du die annimmst. Klär ganz konkret, wenn du Ware bestellst, wer die Kosten übernimmt, auch wenn es zurückgeschickt werden muss, was an Dienstleistung freigegeben wird, losgelöst davon, ob ein Ergebnis entsteht und nicht und so weiter. Und drittens, überleg halt einfach wirklich, wie kriegst du dein Portfolio dauerhaft reduziert, um auch einfach mehr diesen Expertenstatus nach außen kommunizieren zu können. Weil ich bin jetzt gestern Abend mit meinem Sohn hier nochmal spazieren gegangen, da sind wir an so einer Physiotherapeutenpraxis vorbeigegangen, die hatten draußen im Schaufenster so einen Überblick, da war so ein Kleber an der Tür, was sie alles so anbieten. Ich habe das durchgezählt, die bieten 27 verschiedene Leistungen an, von der Kiefergelenksmassage bis unten zum Fußgelenk, zum Schultergelenk und dann machen sie noch irgendwelche Entspannungstechniken und dann machen sie noch irgendwelche anderen Sachen und das ist dann immer so der Punkt, wenn es wie so ein Bauchladen wirkt, wird es auch häufig nicht gut bezahlt. Manchmal ist weniger mehr. Es ist nicht nur leichter zu steuern, einfacher zu skalieren, sondern es reduziert auch erheblich die Reklamationen, weil das ist ja auch ein Punkt, den viele Leute so ein bisschen unterschätzen. Eine Reklamation, die du irgendwie hinbekommst, so dass der Kunde danach nicht weg ist, das Ganze nicht unbedingt eskaliert und man sich weiter gut in die Augen gucken kann und weiter zusammenarbeitet, ist trotzdem ein Gewinnkiller. Weil die ganze Arbeitszeit, die du da investiert hast, um die Reklamation zu bearbeiten und ja häufig auch der Verzicht auf das, was Grundlage für die Reklamation war, ist in Summe so teuer, dass das im Endeffekt sinnvoller wäre, irgendwie im Vorfeld alles dafür zu tun, dass diese Reklamation gar nicht auftaucht und deshalb den Auftrag dann eventuell auch abzulehnen. Also weniger arbeiten, mehr nachdenken, strategischer arbeiten und auch weniger Risiko auf dich nehmen, klarer kommunizieren, Systeme schaffen, dass das auch über Mitarbeiter sichergestellt wird und dann dir auch Kunden suchen, die vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen großzügiger sind, weil wenn du das alles kombinierst, dann macht Unternehmer sein auch richtig viel Spaß. Wenn du permanent nur mit Kunden arbeitest, die knapp sind, denen alles zu teuer ist und, dann klappen diese Mechanismen alle gar nicht. Dann hast du überall immer Reibereien und dann hast du auch nicht wirklich Spaß. Dann bist du abends auch ziemlich gefrustet, wenn du nach Hause kommst. Das muss so nicht sein. Deshalb hoffe ich, dass dir diese Impulse, die ich dir hier gegeben habe, einfach helfen. Den einen oder anderen Fall, der immer wieder vorkommt, in Zukunft vermeiden. Es ist kein Problem, wenn du sagst, ich muss erstmal vorbeikommen, eine Analyse machen. Die Analyse müssen sie auf jeden Fall bezahlen, losgelöst davon, ob ich ihnen wirklich helfen kann. Aber wenn du das konsequent in deinen Verkaufsprozess einfließen lässt, wirst du auch tatsächlich es leichter haben, allein schon für Beratungen bezahlt zu werden. In diesem Sinne viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zur nächsten Folge.